Deutschlandfunk, das war der Tag.
Fluggäste, Bankkunden, Patienten, sie alle haben heute teilweise vergeblich gewartet auf ihre Operation, auf Geld aus dem Automaten oder auf ihr Flugzeug. Ein fehlerhaftes Software-Update einer Sicherheitsfirma hat aufgezeigt, wie störanfällig die digitale Infrastruktur ist.
Zeigt sehr deutlich, wir müssen hier noch was drauflegen. Wir haben hier noch Verwundbarkeiten, um die wir uns aktiv kümmern müssen, alle miteinander.
Claudia Plattner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Ein Softwarefehler war das und kein Cyberangriff. Ein Wunder, dass das erst jetzt passiert ist, meint Holger Behrens vom Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastruktur. Ein Gespräch mit ihm hören Sie hier gleich. Außerdem ein Fazit zum Parteitag der Republikaner in Milwaukee und Einzelheiten zur Einordnung des Internationalen Gerichtshofs von Israels Siedlungspolitik als völkerrechtswidrig. Mein Name ist Jonas Riese, herzlich willkommen. Ein eingefrorener blauer Bildschirm, nichts geht mehr. Davor saßen heute viele tausend Menschen weltweit in Banken, Flughäfen, Krankenhäusern und Supermärkten. Und dahinter standen Schlangen wartender Kunden. Dabei kam Deutschland noch relativ glimpflich davon, wie Sebastian Schreiber berichtet.
Etliche Branchen und Unternehmen sind vom IT-Chaos betroffen. In Deutschland musste etwa die Supermarktkette Tegut vorübergehend ihre 340 Filialen schließen, weil das Kassensystem gestört war. Von Problemen berichtet haben auch Banken, Krankenhäuser, Versicherer, etwa die Allianz und die Autoindustrie, zum Beispiel BMW. Wie groß der wirtschaftliche Schaden ist, lässt sich derzeit nur schätzen. Er könnte weltweit gesehen in die Milliarden gehen. Klar ist, besonders betroffen ist der Flugverkehr. An verschiedenen Flughäfen in Deutschland kam es zu Verzögerungen und Ausfällen. An der Börse gerieten die Aktien aus der Luftfahrtbranche unter Druck. Das Chaos belastete auch den deutschen Leitindex DAX insgesamt. Der Handel selbst lief an der Frankfurter Börse technisch gesehen ohne größere Schwierigkeiten. Anders in London, nach Angaben des Börsenbetreibers, kam es zu Problemen im Handel, weil ein Daten- und Informationssystem ausgefallen war.
Im Mittelpunkt steht das US-amerikanische Unternehmen CrowdStrike. Da könnten deftige Schadenersatzsummen auf das Unternehmen zukommen. Ein erster Verdacht auf eine Cyberattacke kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Anne Burkhardt.
Nach aktuellen Erkenntnissen aus den Äußerungen der betroffenen Unternehmen gebe es keine Hinweise auf einen Cyberangriff, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Aber die Vorfälle würden in der Bonner Zentrale laufend weiter bewertet. Die Ursache für die weltweiten Systemausfälle sei zweigeteilt. Zum einen handele es sich um ein fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware Falcon des Herstellers CrowdStrike. Zum anderen habe Microsoft kommuniziert, dass es in seinem Azure-System einen Konfigurationsfehler gegeben habe. Ob es bei beiden Fehlern Zusammenhänge gibt, sei noch unklar, so das BSI. Für die betroffenen Unternehmen, darunter auch Flughäfen, Kommunen und Krankenhäuser, hat das BSI eine Anleitung auf seine Internetseite gestellt. Dort kann jeder nachlesen, wie er die Fehler im Computersystem wieder los wird, zum Beispiel durch das Löschen bestimmter Dateien im abgesicherten Modus.
Es kann also noch dauern, bis die Fehler endgültig behoben sind. Der Flugbetrieb ist momentan noch eingeschränkt. Morgen soll er dann aber zumindest hierzulande langsam in Normalmodus zurückkehren. Die Suche nach den Ursachen läuft auf Hochtouren. Auf diese Suche habe ich mich auch mit Holger Behrens begeben. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes zum Schutz kritischer Infrastruktur. Und er wundert sich, dass so ein Vorfall erst jetzt passiert ist.
Ja, was uns jetzt hier dieses Software-Update eigentlich zeigt, ist, dass wir sehr, sehr abhängig sind von großen Anbietern. Ne? Also sei es nun Microsoft, sei es CrowdStrike, sei es aber auch zum Beispiel China in Bezug auf Lithium und Solarpaneele und so weiter. Wir sind einfach viel zu sehr abhängig von, ja, großen Unternehmen oder aber auch Staaten.
Wenn das die Hauptursache ist, Herr Behrens, dass wir so abhängig sind von einzelnen großen Playern, ist es vielleicht auch die generelle Digitalisierung, dass es einfach zwangsläufig so sein muss, dass wir da vielleicht störanfälliger sind?
Ja, das sehe ich definitiv so. Ja, alles ist digitalisiert. Die kritischen Infrastrukturen sind digitalisiert. Die Sicherheit ist digitalisiert in der heutigen Zeit. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wir haben wirklich nur ein paar große Anbieter, die für unsere Sicherheit sorgen. Das sei das Microsoft, sei das Google, seien das andere. Und das Problem dabei ist, dass wir definitiv nicht mehr in der Lage sind, diese großen Softwarehersteller, Sicherheitshersteller zu kontrollieren. Und dann entsprechend uns jetzt persönlich in Europa, aber auch vor allen Dingen in Deutschland für die kritische Infrastruktur sicher zu machen.
Also gibt es einfach nicht mehr Anbieter oder hat man sich so auf Microsoft spezialisiert und konzentriert, dass man die kleineren Anbieter da einfach nicht benutzt oder vernachlässigt oder denen nicht so vertraut?
Das ist so ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem. Ne? Vor 20 Jahren war Deutschland, aber auch Europa ziemlich weit in der Entwicklung von wirklich guten Betriebssystemen, von guten Sicherheitsfeatures. Wir haben es aus der Hand gegeben, indem wir das ja großen Konzernen, muss man ja sagen, überlassen haben, die den Markt ja beherrschen, weltweit. Ja, und das sehen wir ja auch an den Folgen, die wir auch weltweit jetzt nur durch ein Software-Update, ne, muss man ja auch mal ganz eindeutig sagen, es ist kein Cyberangriff, so wie es bis jetzt aussieht, sondern es ist einfach ein Bug der Software, aber beim Software-Update übersehen wurde.
Mhm. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, müsste ich eigentlich daraus folgern, wir müssen uns an solche Ausfälle gewöhnen.
Ja, ich habe schon immer gesagt, wir müssen uns an Ausfälle gewöhnen, sei das jetzt in Bezug auf Stromversorgung, Gasversorgung. Und jetzt sehen wir aber auch die IT und das Internet und die Betriebssysteme, die tatsächlich betroffen sind. Und wenn man sich das jetzt mal wirklich weltweit vorstellt, was gerade passiert ist, Amerika, Flughäfen funktionieren nicht, in Deutschland können Operationen nicht durchgeführt werden. Einige Mitglieder unseres Verbandes, die ja kritische Infrastrukturen sind, haben ebenfalls Probleme. Und das kann so nicht weitergehen, definitiv nicht.
Das ganze Ausmaß dieser Misere ist vielleicht jetzt noch gar nicht sichtbar. Ja. Trotzdem die Frage, könnten denn feindliche Kräfte jetzt, vielleicht auch staatliche Kräfte oder organisiertes Verbrechen, diesen Ausfall auch ausnützen? Denn wenn ich es richtig verstehe, ist ja so eine Sicherheitsbarriere dann in dieser Zeit des Ausfalls nicht wirksam.
Das sehe ich definitiv eigentlich nicht so. Ja. Also ich glaube, es ist ja ein einziges Puzzleteilchen in der gesamten Sicherheit, was jetzt diesen Kaskadeneffekt verursacht hat. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass organisierte Kriminalität oder Staaten, die ja bekannt sind, das ausnutzen. Da bin ich eigentlich auch auf der Seite des BSI. Ich muss wirklich sehr, sehr das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie loben, weil das sehr, sehr schnell Hilfe im Netz anbietet, Informationen anbietet. Die Frau Plattner, also die neue Chefin des BSI, hat das wirklich als Prio 1 im Moment gesetzt, sodass die Unternehmen tatsächlich jetzt in der Lage sind, auf der Grundlage der Informationen ihre Systeme neu zu konfigurieren bzw. neu hochzufahren. Ich muss allerdings auch sagen, normal ist es, also wenn man ein normales IT-Sicherheitsmanagement oder Informationssicherheitsmanagement aufsetzt, Updates sind notwendig, einfach um Schwachstellen zu schließen oder aber auch um neue Features zu machen. Nur wenn ein Update gefahren wird, ist eigentlich die Vorgabe, ein solches Update in einer gesicherten Testumgebung zu fahren, um zu schauen, ob denn das Update irgendwelche Auswirkungen auf das System hat. Und das wundert mich. Also wenn, ist das nicht das Problem der kritischen Infrastrukturen, die ja oft abhängig sind von dem Update, was Microsoft durchgeführt hat und dann entsprechend auch in der Kette CrowdStrike. Aber das wundert mich definitiv, dass dort offensichtlich oder ich sag mal wahrscheinlich die normalen Voraussetzungen für ein Update im Testverfahren nicht durchgeführt worden sind. Also das kommt mir sehr komisch vor, ehrlich
gesagt. Also das spricht dann,
das ist auch nicht state of the art.
Das spricht dann vielleicht auch eher für einen individuellen Fehler?
Ja, ich habe jetzt natürlich nicht die wesentlichen Informationen, aber normalerweise ist es so, dass man wirklich, wenn man ein Update fährt, es erstmal testet und dann ausrollt, wenn man festgestellt hat, das ist in Ordnung und das hat keinerlei Auswirkungen aufs System. Und das wundert mich. dass das nicht funktioniert hat.
Ja, ja. Angesichts der vielen Updates kann man wahrscheinlich jetzt auch sagen, okay, wenn das jetzt mal passiert ist, ist das natürlich auch dann eher die Ausnahme. Man kann ja auch sagen, tausende Updates sind erfolgreich verlaufen ohne diesen Ausfall. Ich möchte gerne nochmal auf das BSI zurückkommen, weil Sie es angesprochen haben. Die neue Chefin, Frau Plattner, die fordert schon seit längerem eine zentrale Zuständigkeit in ihrer Behörde. Momentan hat noch jedes Bundesland eine eigene Landesbehörde. Wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll, das zu zentralisieren beim BSI?
Ja, also auch das als Verband fordern wir dringend. Das Problem ist, wir haben eben halt den Föderalismus und das wiederum bedeutet, alles, was mit Sicherheit zu tun hat, ist grundsätzlich Ländersache. Und wir brauchen dringend eine bundeseinheitliche zentrale Aufsichtsbehörde, die auch tatsächlich dann entsprechend für die Länder agiert. Das brauchen wir dringend. So haben wir verschiedene Landesinformationssicherheitsbehörden innerhalb der Länder. Manche sind sehr gut, andere sind ein bisschen schläfrig, sage ich einfach mal. Aber wir brauchen hier einen zentralen Punkt, der sich um die Cybersicherheit zumindest der kritischen Infrastrukturen kümmert.
Holger Behrens vom Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastruktur, ein Zusammenschluss privatwirtschaftlicher Unternehmen aus dem Bereich. Das Interview habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. Spätestens jetzt ist der Krieg in Nahost auch in Tel Aviv angekommen. Bei einem Drohnenangriff auf die israelische Küstenmetropole ist in der Nacht zu heute mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. 10 weitere wurden verletzt. Die jemenitische Houthi-Miliz reklamiert den Angriff für sich. Björn Dahke mit den Einzelheiten.
Es ist kurz nach 3 in der Früh. Ein Auto fährt die Hayakon-Straße in Tel Aviv entlang, vorbei an der Außenstelle der US-Botschaft. Eine eingebaute Kamera zeichnet das auf. Plötzlich ist ein Surren zu hören und dann eine Explosion. Auch Adi hört den Knall, wie er dem israelischen Fernsehen sagt. Ich habe eine große Explosion gehört, etwas Ungewöhnliches. Einer meiner Mieter stand auf seiner Dachterrasse und hat gerufen, es hat mich getroffen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde ein Mann durch Splitter getötet. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind schnell vor Ort. Was passiert ist, ist Polizeikommandeur Peretz Amar zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar. Die Explosion passierte in der Luft in einer gewissen Höhe. Die Wucht verursachte Zerstörung. Keine große, aber einige Schäden. Noch wissen wir nicht, was explodierte. Es war auf jeden Fall ein seltsamer Gegenstand. Er scheint nicht hier aus Tel Aviv zu kommen, vielleicht eher von außerhalb. Wenig später meldet die israelische Armee, der seltsame Gegenstand ist eine Langstreckendrohne. Es ist das erste Mal in diesem Krieg, dass eine Drohne im Zentrum von Tel Aviv explodiert. Eigentlich hat die israelische Armee ein Abfangsystem für Raketen, Drohnen und andere Geschosse. Aber dieses Mal hat es versagt, wie Armeesprecher Daniel Hagari einräumt. Die Abwehr ist nicht hermetisch. Leider ist heute Nacht aufgrund eines Versagens von uns ein Flugobjekt eingedrungen und hat erheblichen Schaden angerichtet. Es tut uns leid, dass dies auch einen Toten und Verletzte zur Folge hatte. Wir untersuchen den Vorfall und werden daraus lernen. Die Luftwaffe spricht von einem menschlichen Fehler. Die Drohne sei zwar erkannt worden, aber sie sei nicht als Gefahr eingestuft worden. Also gab es auch kein Abfangmanöver und keinen Alarm. Nach Einschätzung der Armee handelt es sich um eine Drohne iranischer Bauart, vermutlich abgefeuert im Jemen. Das sagt auch Yahya Sari von der Houthi-Miliz dort. Die Operation wurde mit einer neuen Drohne ausgeführt, namens Jaffa. Sie kann die feindlichen Abfangsysteme umgehen und wird nicht vom Radar entdeckt. Die Operation war erfolgreich. Der Houthi-Sprecher kündigt an, weitere Ziele in Israel anzugreifen. Er nennt das eine Antwort auf die Kriegsverbrechen an den Menschen im Gazastreifen. Die Houthis sehen sich ähnlich wie die Hisbollah im Libanon und der Iran als Unterstützer der Hamas in diesem Krieg. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben noch in der Nacht ihre Patrouillenflüge intensiviert. Für die Menschen im Großraum Tel Aviv ändert sich durch den Drohnenangriff aber erst einmal nichts. Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai versucht im israelischen Radio zu beruhigen, der Angriff sei nichts Außergewöhnliches. Diese Drohne unterscheidet sich nicht von Selbstmordanschlägen oder den Raketen vom 7. Oktober. Tel Aviv ist ein Symbol. Es geht um die Bedeutung der Stadt. Sie ist ein Symbol, weil sie die zentrale Stadt ist, weil sie so lebendig ist, das pulsierende Herz des Staates Israel. Während im Norden und Süden Israels fast täglich Raketenalarm ausgelöst wird, war der Krieg für die Menschen in Tel Aviv in den vergangenen Wochen weit weg. Mit dem Drohnenangriff in der vergangenen Nacht hat sich das wieder geändert.
Und auch der diplomatische Druck steigt auf Israel. Am Donnerstag hatte das israelische Parlament, die Knesset, beschlossen, einen palästinensischen Staat abzulehnen. Israel isoliere sich damit selbst, heißt es aus dem Auswärtigen Amt dazu heute. Und jetzt hat auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Er hat die israelische Siedlungspolitik als völkerrechtswidrig eingestuft. Ludger Katzmerzak.
Wieder mal hat das oberste Gericht der Vereinten Nationen das Vorgehen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten scharf kritisiert. Die Siedlungspolitik Israels sei diskriminierend und raube den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung, so der vorsitzende Richter Nawaf Salam. Der IGH komme daher zu dem Schluss, dass die israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem und das Vorgehen Israels dort gegen internationales Recht verstoßen. Israel, so das 15-köpfige Richtergremium, missbrauche seinen Status als Besatzungsmacht für eine Politik der Annexion. Palästinensische Bürger würden enteignet und vertrieben, um Platz für neue Siedlungen zu schaffen, so der Gerichtshof. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Politik der weitreichenden Restriktionen, die Israel in den besetzten Gebieten verfolgt, die palästinensische Bevölkerung systematisch diskriminiert aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder Ethnie. Das juristische Gutachten des Internationalen Gerichtshofs hatte die UN-Vollversammlung Ende 2022 in Auftrag gegeben. Nun sei es die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Israel von dieser illegalen Siedlungspolitik abzubringen, so Nawaf Salam. Die gleiche Botschaft richtete der libanesische Vorsitzende des IGH auch direkt an Israel.
By 11 votes to 4.
Mit 11-4 Stimmen kommt das Gericht zu der Meinung, dass Israel seine rechtswidrige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten so schnell wie möglich beenden muss. Zugleich müsse der israelische Staat vertriebene palästinensische Bürger entschädigen und deren Eigentum zurückerstatten, so das Gericht. Entscheidungen des IGH sind rechtlich nicht bindend, aber vor allem für die Länder, die Israel uneingeschränkt unterstützen, geht von diesem Gutachten doch ein klares Signal aus. Wer das Land jetzt nicht in die Schranken weist, macht sich mitschuldig an der Diskriminierung, Vertreibung und Enteignung palästinensischer Zivilisten und toleriert eine Politik, die nach Ansicht des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen rechtswidrig ist. Israel hatte sich an den Anhörungen, die diesem Gutachten vorausgegangen waren, nicht beteiligt, sondern lediglich eine Stellungnahme geschickt. Das Land fühlt sich an die Richtersprüche aus Den Haag nicht gebunden. Zuletzt hatte der IGH Israel aufgefordert, bei seiner Offensive im Gazastreifen die palästinensische Zivilbevölkerung besser zu schützen.
Er wolle jeden einzelnen Konflikt der Welt beenden. Das hat Donald Trump jüngst in seiner Rede auf dem Republikanischen Parteitag gesagt. Dass er in Nahost bereits in seiner ersten Amtszeit kläglich gescheitert ist, das haben Trump und seine Anhänger wahrscheinlich schon vergessen. Sein Versprechen, sie bleiben weiter vollmundig und hochmütig und die Krönungsmesse seiner Partei dürfte ihn dabei eher noch bestärkt haben, wie Isabel Karas berichtet.
In einem Aspekt ist Donald Trump sich besonders treu geblieben. Immer wieder lässt er den Teleprompter Teleprompter sein und fängt an, frei zu erzählen. 1 Stunde und 32 Minuten dauert seine Rede am Ende. Die längste Nominierungsrede in der modernen Politikgeschichte der USA. Wirklich versöhnliche Töne schlägt er dabei hauptsächlich zu Beginn an.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America.
Er trete an, um ein Präsident für ganz Amerika zu sein, nicht nur für die Hälfte der USA, so Trump. Denn es gäbe keinen Sieg, wenn man nur für die Hälfte des Landes gewinnt. Für seine Verhältnisse spricht der 78-Jährige im ersten Teil der Rede gedämpfter und wird gefühlt etwas kraftlos. Minutenlang nimmt er seine Unterstützerinnen und Unterstützer am Saal gedanklich mit zurück an den Tag, an dem er fast gestorben wäre.
It was a warm, beautiful day.
Noch nicht einmal eine Woche ist die Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania her, bei der Trump bei einem Attentat von einer Kugel leicht am Ohr verletzt wurde.
There was blood pouring everywhere and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Überall sei Blut geflossen, sagt Trump. Und doch habe er sich in gewisser Weise sehr sicher gefühlt. Denn er hätte Gott auf seiner Seite gehabt. Damit bestärkt der Ex-Präsident die Position vieler seiner Fans. Jetzt sei er endgültig von einer höheren Macht auserwählt worden, um die Wahl zu gewinnen und das Land zu retten. Dazu passt der Aufbau des gesamten Abends bei der Convention in Milwaukee. Die Redner und die Reihenfolge ihrer Beiträge soll Trump selbst mitbestimmt haben. Unter ihnen ist Pastor Franklin Graham, der die Menge direkt zum Gebet aufruft.
Our Heavenly Father, we come before you this evening with grateful hearts. Thank you for saving the life of President Donald J. Trump.
Graham bedankt sich beim himmlischen Vater dafür, dass er Trumps Leben gerettet habe. Etwas anders klingt das bei seinem Vorredner, dem Ex-Wrestler Hulk Hogan. Auch er ist auf Einladung von Donald Trump dabei.
But what happened last week when they took a shot at my hero?
Man habe auf seinen Helden geschossen, so Hogan.
And they tried to kill the next president of the United States.
Sie haben versucht, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten. Aber genug sei genug, ruft Hogan den versammelten Republikanern zu. Schon bevor Trump überhaupt auf der Bühne steht, ist der Abend also perfekt durchchoreografiert. Während der Rede des Ex-Präsidenten werden dann im Hintergrund Fotos von ihm gezeigt, mit Blut im Gesicht und der in die Luft gereckten Faust. Zum Bühnenbild gehört außerdem die Feuerwehrausrüstung des 50-jährigen Mannes, der bei dem Attentat auf Trump getötet wurde. Im politischen Teil folgt das, was von Donald Trump auch bei anderen Reden in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu hören war. Verschiedene Vorwürfe an die Demokraten, verbunden mit Trumps Kernthemen. Inflation, Einwanderung, Kriminalität und
The Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political opponent as an enemy of democracy.
Die Demokratische Partei solle sofort damit aufhören, die Justiz als Waffe einzusetzen und ihren politischen Gegner, also Trump selbst, als Feind der Demokratie darzustellen, fordert der Ex-Präsident. Den Namen von seinem Konkurrenten, US-Präsident Joe Biden, benutzt Trump kaum. In seiner Nominierungsrede vor 4 Jahren hatte er ihn laut NPR sogar mehr als 40 Mal erwähnt.
Und doch könnte Biden Trump bald vielleicht kurzfristig die Show stehlen. Dann nämlich, wenn er doch zurückzieht. Ab nächster Woche will Biden wieder in den Wahlkampf starten. Die Frage ist nur, für wen? Katrin Brandt zu Beginn unserer Kurznachrichten um kurz nach 11:30.
Joe Bidens Wahlkampfteam ist überzeugt, dass sein Chef im November immer noch gewinnen kann. Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon gab zwar zu, dass es noch viel zu tun gäbe, um dem amerikanischen Volk zu beweisen, dass Biden zwar alt sei, aber trotzdem gewinnen könne. Im Sender MSNBC war sie aber zuversichtlich, dass besorgte Wählerinnen und Wähler deshalb nicht zu Donald Trump wechseln würden. Biden selbst will nächste Woche wieder voll in den Wahlkampf einsteigen. Er rief seine Partei zur Geschlossenheit auf und verwies auf den Parteitag der Republikaner. Dort habe sich eine düstere Vision für die Zukunft gezeigt. Doch zusammen könne Trump besiegt werden, heißt es in einer Erklärung Bidens. US-Medien berichten, dass mehrere führende Politiker der Demokraten hinter den Kulissen versuchen, auf Joe Biden Einfluss zu nehmen und ihn zum Rückzug zu bewegen. Insgesamt 30 Politiker aus Senat und Abgeordnetenhaus haben sich inzwischen öffentlich geäußert. Unter anderem wegen der missglückten TV-Debatte vor 3 Wochen zweifeln sie daran, dass Biden tatsächlich Donald Trump schlagen kann.
In Belarus ist anscheinend ein Deutscher zu Tode verurteilt worden, Jan-Frederik Willems.
Das Auswärtige Amt teilte nun mit, der Fall sei bekannt und dass es den Betroffenen gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Minsk betreue und sich intensiv für ihn einsetze. Generell sei die Todesstrafe eine grausame und unmenschliche Form der Bestrafung, so die Mitteilung aus dem Auswärtigen Amt. Der Menschenrechtsorganisation Wjasna zufolge wird das Todesurteil mit Spionage- und Terrorismusvorwürfen begründet. Der Deutsche soll für einen Sprengstoffanschlag verantwortlich gemacht werden. Er sei seit vergangenem November in Haft, das Urteil soll bereits vor gut einem Monat gesprochen worden sein, so die Menschenrechtsorganisation. Eine offizielle Stellungnahme der belarussischen Behörden gibt es noch nicht. Das von Machthaber Alexander Lukaschenko autokratisch regierte Belarus ist das einzige Land in Europa, in dem es noch die Todesstrafe gibt.
Und eine Wochenbilanz von der Frankfurter Börse jetzt von Heidi Radwilas.
Das ist eine Mauerbilanz. Der deutsche Aktienindex hat jeden Tag dieser Börsenwoche mit einem Minus abgeschlossen. Heute ging das deutsche Börsenbarometer bei 18.172 Zählern aus dem Handel. Im Vergleich zu gestern ist das ein deutliches Minus von 1%. Im Wochenvergleich verliert der DAX sogar über 3%. Hauptgrund dürfte sein, dass eine Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten wahrscheinlicher geworden ist. Trump setzt auf Protektionismus, was der exportorientierten deutschen Wirtschaft schaden könnte. Manche Anleger stiegen da lieber aus. Heute kam erschwerend hinzu, eine IT-Panne beim US-Sicherheitsanbieter CrowdStrike sorgte weltweit auf zahlreichen Flughäfen, bei Fluggesellschaften, in Banken, Krankenhäusern und Verwaltungen für Chaos. Flüge fielen aus, OPs wurden verschoben, es konnte nicht elektronisch gezahlt werden. Das belastete die Aktien zahlreicher betroffener Unternehmen. Diese Gemengelage bescherte auch dem europäischen Leitindex einen Abwärtstrend. Im Vergleich zur Vorwoche büßte der Eurostoxx 50 4,3% ein. Bei den Einzeltiteln stand heute Sartorius im Fokus. Der Pharma- und Laborzulieferer musste seine Jahresziele zurückschrauben, weil Umsatz und Ergebnis sehr viel schlechter ausfielen als erwartet. Das Papier gab um 15% nach. Damit war Sartorius mit Abstand der größte Verlierer im DAX.
Sie hören den Deutschlandfunk um 11:35, die Tageszusammenfassung, das Journal vor Mitternacht. Ohne Lithium geht jetzt und auch in Zukunft wohl nicht viel. Das Leichtmetall ist in Batterien und Akkus momentan nicht zu ersetzen. Es gilt als Schlüsselrohstoff der Verkehrswende. Hauptsächlich wird es in China veredelt und um das zu ändern bzw. eine Abhängigkeit zu verringern, soll Serbien nun ein neuer Partner für die EU werden. Wolfgang Fichtel.
Vier Abkommen und Absichtserklärungen, viermal Applaus im Palast Serbien, dem Prachtbau aus jugoslawischen Zeiten, also am selben Ort, an dem neulich mit dem chinesischen Staats- und Parteichef etliches unterschrieben worden war. Das hat Symbolwert. Und Serbiens Präsident Alexander Vučić gab sich viel Mühe, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz demonstrativ mindestens ebenso herzlich zu empfangen wie den Staatsbesuch neulich aus China. Von Freunden ist die Rede. Es geht um Geopolitik und um gute Geschäfte. Da macht sich niemand etwas vor, auch nicht Olaf Scholz.
Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verringern. Und das bedeutet, dass wir neue Rohstoffquellen erschließen müssen in aller Welt, aber natürlich zuallererst die, die in unseren Ländern dort existieren, wo das Glück und die Geschichte und die Geologie sie hat entstehen lassen.
Glück für Serbien. Serbien sitzt auf dem vermutlich größten Lithiumvorkommen Europas. Lithium, der wichtigste Rohstoff für die Batterien von Elektroautos. Für Scholz also der wichtigste Rohstoff für die deutsche Energiewende. Deutschland braucht das Lithium. Serbien braucht deutsche Hilfe und Know-how, zum Beispiel was weniger umweltschädlichen Bergbau angeht, als ihn zum Beispiel China betreibt. Eine Win-Win-Situation also. Der Lithiumabbau in Serbien war schon gestoppt. Umweltbedenken. Die Proteste gegen die Betreiberfirma Rio Tinto und das ganze Vorhaben lautstark auch heute. Aber Scholz hält dagegen mit deutschem Umweltgewissen.
Wir alle müssen das jetzt hinkriegen. Bergbau in unseren Ländern zu den höchsten Umweltstandards, die man erreichen kann, um damit übrigens auch der Welt anderswo zu zeigen, dass es geht.
Es geht, auch wenn es so klingt, nicht um deutsch-serbische Deals. Der Rahmen ist größer, europäisch. Scholz ist nur der prominenteste Zuschauer bei der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens zwischen der Europäischen Union und Serbien über den Lithiumabbau.
Es ist, das will ich gerne auch dazu sagen, ein europäisches Projekt, ein wahrhaft europäisches Projekt. Wir brauchen europäischen Spirit. Und das ist etwas, das auch für die weitere Zukunft von großer Bedeutung ist.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die EU, sie wollen Alexander Vučić wieder näher an Europa heranführen. Serbien ist das größte Land des Westbalkans, seit vielen Jahren EU-Kandidat. Vučić berüchtigt für seine Schaukelpolitik, mal mit China am Dealen, unter dem Generalverdacht zudem zu großer Russlandfreundlichkeit, obwohl Serbien Munition liefert an die Ukraine. Jeder vertritt seine Interessen, Vučić verheimlicht das auch heute nicht. Was ihm bei der Ausbeutung des serbischen Lithiums vor allem wichtig ist, das meiste davon soll bitte in Serbien bleiben, soll in Serbien weiterverarbeitet werden, in einer serbischen Batteriefabrik von serbischen Arbeitern.
85%, also 50 von 58.000 Tonnen müssen in Serbien verarbeitet werden. Deshalb haben wir diese Art Unterstützung gefordert, haben sie bekommen. Ich werde jetzt Gespräche haben mit Herrn Kalenius und Mercedes-Benz, sehr wichtig.
Jetzt also die europäischen und die deutschen Konzerne nach China, auch Mercedes-Benz. Der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius unterschreibt auch eine Absichtserklärung. Mercedes will Serbien beim Aufbau einer Batteriefabrik unterstützen. Das ist es, was Vučić braucht zum Vorzeigen. Ein Deal für beide Seiten mit Chancen und Risiken.
Seit Anfang der Woche ist die Deutsche Bahn im Notbetrieb, zumindest was die wichtige Strecke Frankfurt-Mannheim angeht. Die Riedbahn wird saniert und mancher wird sich jetzt fragen, erst seit Anfang der Woche, Notbetrieb ist doch der Dauerzustand der Deutschen Bahn. Eine Diskussion, die jetzt auch mal wieder die höchste Ebene der Bundespolitik erreicht hat, Jörg Münchenberg.
Zumindest bei der Ampelkoalition ist die Forderung von CDU-Chef Friedrich Merz nach einer Reduzierung des Bahnangebots auf harsche Ablehnung gestoßen. Schon zu Beginn der Woche hatte Grünen-Chef Omid Nuripur betont, was die Bahn nicht brauche, sei eine andere Taktfrequenz oder auch ein ausgedünntes Angebot, denn dies würde vor allem den ländlichen Raum empfindlich treffen. Ähnlich äußerte sich jetzt auch im ARD-Interview der Woche Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD.
Nachdem die CDU-CSU überwiegend die Verantwortung dafür haben, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur der Schiene gesteckt worden ist und die Sanierung ausgeblieben ist, die notwendig ist, ist das natürlich eigentlich wie eine Verhöhnung derjenigen, die sich über die schlechte Qualität des Bahnangebotes ärgern.
Doch Rückendeckung bekam Merz jetzt ausgerechnet von einem Lobbyverband der Bahnkunden. So sprach sich der Verband Pro Bahn für eine Angebotskürzung aus, wenn auch schweren Herzens, wie Lukas Iflender, der stellvertretende Bundesvorsitzende, dem Deutschlandfunk sagte.
Effektiv ist die Frage, möchte ich ein System haben mit möglichst viel Angebot, das manchmal gefahren wird und meistens sehr unpünktlich, oder bin ich bereit, einen kleinen Rückschritt zu akzeptieren? Effektiv ist die Frage, schneide ich mich gerade in den Finger oder schneide ich mich in die Hand, aber irgendwo muss ich mich gerade reinschneiden. Und das ist keine angenehme Situation, auch als Fahrgastverband, und wir versuchen da gerade so ein bisschen die am wenigsten schlechte Lösung zu finden.
Tatsächlich wird die Lage bei der Deutschen Bahn derzeit immer schlimmer. Ihr Pünktlichkeitsziel für das laufende Jahr hat das Unternehmen bereits kassiert. Eigentlich sollten 2024 die Züge zu 70% pünktlich am Ziel ankommen, doch das sei nicht mehr zu halten, hieß es gestern. Im gesamten ersten Halbjahr dieses Jahres kamen der Bahn zufolge lediglich 62,7% der Fernzüge ohne größere Verzögerung am Ziel an. Eine Ausdünnung des Angebots auf bestimmten Hauptstrecken könne hier durchaus für Entlastung sorgen, meint Iflender von ProBahn.
Da haben wir teilweise das Ergebnis, dass die DB das Angebot über die letzten Jahre hinweg etwas zu stark ausgebaut hat, so schräg wie das klingen mag. Also man hat zusätzliche ICEs auf bestimmte Strecken gelegt, ohne dass man die Infrastruktur vorher dafür ertüchtigt hätte. Zum Beispiel der Halbstundentakt von Berlin nach Hamburg oder auch die Sprinter von Berlin nach Köln, die sorgen dafür, dass der Nahverkehr weniger Puffer hat, unpünktlicher wird und häufig seine Anschlüsse verliert.
Ausdrücklich heißt es aber von dem Verband, die Verringerung des Zugangebots sei nur für Fernstrecken und nicht den Nahverkehr angebracht. Außerdem gehe es nur um die sogenannten Hochleistungskorridore, auf denen der Konzern sein Angebot zuletzt deutlich ausgeweitet hat.
Es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein massiver Einschnitt ist, und dadurch würde dann einfach auch eine gewisse Stabilität geschaffen, dass dann zumindest die Linien, die aktuell da sind, auch zu dem Zeitpunkt in etwa fahren, wo sie angekündigt sind.
Die aktuelle Generalsanierung von 41 besonders beanspruchten Streckenabschnitten inklusive einer monatelangen Komplettsperrung bewertet ProBahn unterschiedlich. Auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die seit Beginn der Woche für 5 Monate gesperrt worden ist, sei das durchaus sinnvoll, sagt Iflender, weil es leistungsfähige Umleitungsstrecken gibt. Auf anderen Strecken jedoch ohne attraktive Umleitungsmöglichkeiten hält der Verband den bisherigen Ansatz Sanierung im laufenden Betrieb für sinnvoller. Insgesamt aber hält der Verband den Zeitplan des Bahnkonzerns für die Generalsanierung für wenig realistisch.
Also aus unserer Sicht ist der Zeitrahmen bis Ende des Jahrzehnts deutlich überzogen, und wir gehen davon aus, dass spätestens mit dem Regierungswechsel nächstes Jahr dann dieser Zeitplan kassiert wird und um 2 bis 4 Jahre gestreckt wird.
Damit nochmal ins Ausland. 4 Tage lang hat die Führung der Kommunistischen Partei Chinas in Peking diese Woche hinter verschlossenen Türen über den künftigen Wirtschaftskurs des Landes beraten. Herausgekommen beim sogenannten dritten Plenum ist ein Kommuniqué mit vielen vagen Ankündigungen. Die ersten Reaktionen sind dementsprechend. Ruth Kirchner.
Chinas Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Nach dem dritten Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei wurden gestern Abend die Hauptnachrichten extra verlängert. Ein ZK-Mitglied sprach im Staatsfernsehen von einem Meilenstein. Die Sitzung hat wissenschaftlich den Weg gezeichnet für die umfassende Vertiefung der Reformen und der Modernisierung, sagte Zhang Shanjie, zugleich Mitglied der wichtigen Entwicklungs- und Reformkommission beim Staatsrat. Das Fazit europäischer Wirtschaftsvertreter fällt deutlich nüchterner aus. Es gab wahnsinnig viel Parteisprech über Reformen und Modernisierung, sagt Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking gegenüber der ARD. Da würde er nicht so viel reinlesen wollen. Das könne man in viele Richtungen interpretieren. Im chinesischen Staatsfernsehen werden am Tag nach dem Plenum lange Pressekonferenzen des Zentralkomitees übertragen. Die Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft werden benannt. Schwacher Konsum, die Schulden der Kommunen, die Immobilienkrise. China müsse zahlreiche Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden, heißt es vage. Über 300 Reformschritte kündigen die Funktionäre für die nächsten Wochen und Monate an. Aber was da kommen könnte, was dann tatsächlich umgesetzt wird, ist völlig unklar. Maximilian Butek, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer Ostchina, geht davon aus, dass sich am Kurs der chinesischen Führung erst einmal nichts ändert.
Für die deutschen Unternehmen hier vor Ort stellt das natürlich ein Problem dar, denn die chinesische Wirtschaft schwächelt seit vielen Jahren. Und nötige Konjunkturfördermaßnahmen wurden erstmal nicht beschlossen.
Und auch der EU-Kammerpräsident ist von den Ankündigungen nicht überzeugt. Er sei ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig Neues gegeben habe, sagt Jens Eskelund. Gehofft hatte er auf klare Signale, um den schleppenden Konsum in China und damit das Wachstum anzukurbeln. Mehr Ausgaben für Gesundheit und Soziales etwa, damit die Menschen in China weniger für Notfälle sparen und langfristig mehr Vertrauen haben. Auch Max Zenglein vom Berliner Think Tank Merix hatte auf Signale gehofft, die das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft wiederherstellen. Die Immobilienkrise habe das Vermögen vieler Menschen deutlich verringert, sagt er. Die Wirtschaft stünde schlechter da als erwartet.
Xi Jinping being in power for over a decade.
Staats- und Parteichef Xi Jinping ist seit über 10 Jahren im Amt. Was von diesen schlechten Nachrichten kommt bei ihm an? Hat die Führung das vorausgesehen und kümmert es Xi eigentlich? Das weiß keiner so genau. Für Europa eher beunruhigend. Trotz schwacher Inlandsnachfrage setzt China weiter auf wachsende Industrieproduktion. Heißt also, China wird weiter die Überproduktion ins Ausland exportieren und dabei auch Europa weiter in den Fokus nehmen.
Der US-Journalist Ivan Gershkovich ist von einem russischen Gericht zu 16 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden. Das Verfahren lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Beweise für sein Vergehen wurden nie vorgelegt. Bundesaußenministerin Baerbock nannte diese Verurteilung Putins Angst vor der Kraft der Fakten. Björn Blaschke dazu.
Das Urteil im Fall Ivan Gershkovich ist gefällt und wurde vom zuständigen Gericht in Jekaterinburg verkündet. 16 Jahre Haft, Strafkolonie unter verschärften Bedingungen. Immerhin, die Urteilsverkündung war öffentlich. Der Prozess selbst fand hinter verschlossenen Türen statt. Medien und Diplomaten war der Zutritt verwehrt, auch dem britischen Generalkonsul. Großbritannien steht in Solidarität zu Ivan und unterstützt die Pressefreiheit. Deshalb bin ich heute hier, deshalb war ich gestern hier. Ein Prozess hinter verschlossenen Türen ist in Russland in Fällen wie dem von Gershkovich üblich, Spionage. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB verhaftete den 32-jährigen US-Journalisten des Wall Street Journal mit dem Vorwurf, er habe im Auftrag der CIA geheime Informationen über ein Rüstungsunternehmen im Ural gesammelt. Das war vor mehr als einem Jahr, im März 2023. Erst Ende des vergangenen Monats begann dann der Prozess. dass er jetzt schon wieder vorbei ist, könnte auf einen baldigen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland hindeuten. Darüber liefen derzeit vertrauliche Gespräche, das sagte unlängst Russlands Außenminister Sergei Lavrov.
Wir haben unwiderlegbare Beweise dafür, dass Gershkovich an Spionageaktivitäten beteiligt war. Die Geheimdienste beider Länder pflegen nach Vereinbarung zwischen den Präsidenten Putin und Biden vom Juni 2021 Kontakte, um zu prüfen, ob jemand gegen den einen oder anderen ausgetauscht werden kann. Es gibt solche Kontakte. Mit einem Angriff auf den Journalismus hat das nichts zu tun.
Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch wäre gegebenenfalls eine Vereinbarung mit Deutschland. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass er im Gegenzug für Gershkovich gerne den sogenannten Tiergartenmörder hätte. Der sitzt in Berlin ein, wegen Mordes an einem tschetschenischen Georgier. Ich schließe nicht aus, dass die von Ihnen erwähnte Person, Herr Gershkovich, in seiner Heimat landet. Warum nicht? Es ist mehr oder weniger sinnlos, ihn in Russland im Gefängnis zu halten. Wir verschließen uns Verhandlungen nicht. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch ist allerdings ein abgeschlossener Prozess mit einem rechtskräftigen Urteil. Jetzt könnte ihn Präsident Putin begnadigen und Gershkovich damit gegebenenfalls freikommen.
Starke Regenfälle haben in den vergangenen Wochen in der Schweiz zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Besonders betroffen war der Kanton Wallis. Jetzt beginnt die Aufarbeitung. Helena Deller.
Graubraune Geröll und Wassermassen kommen von den Hängen. Sie reißen Bäume mit, Häuser, alles, was im Weg steht. Flüsse treten über die Ufer. Solche Bilder gab es aus fast allen Ecken der mehrsprachigen Schweiz.
La Suisse frappée par de violentes intempéries.
Maintenant, surtout les malheureux de la fin d'année et la maison chine.
Mehrere Todesopfer nach schweren Unwettern.
In den betroffenen Regionen wird mittlerweile aufgeräumt. Im Kanton Wallis im Südwesten der Schweiz standen ganze Gemeinden unter Wasser, weil der Fluss Rhone über die Ufer getreten ist. Dabei arbeitet man gerade dort schon seit Jahrzehnten am größten Hochwasserschutzprojekt der Schweiz. Bei der sogenannten Rhone-Korrektion werden Dämme verstärkt und der Fluss an einigen Stellen renaturiert. Teilerfolge seien bei den vergangenen Unwettern schon zu sehen gewesen, sagt David Zumofen von der Dienststelle für Naturgefahren im Kanton Wallis.
Überall dort, wo man die Maßnahmen ausgeführt hat, haben sich diese grundsätzlich bewährt. Also dort hatten wir nirgends Probleme. Zum Beispiel die verstärkten Dämme, die haben überall gehalten und dort ist es zu keinen Überflutungen gekommen.
Anders sieht es aus an den Stellen, die noch nicht in Angriff genommen wurden. Überhaupt geht es nur zäh voran mit dem gigantischen Projekt. Es geht um 162 Kilometer Flusslauf, doch nur ein Bruchteil davon ist bisher geschafft. Die Behörden im Wallis stehen nun nach den Überschwemmungen der letzten Wochen in der Kritik. Und der Druck könnte noch steigen, solange die Schäden sichtbar sind und Menschen nicht zurück können in ihre Wohnungen, sagt Zumofen.
Jetzt mit den Unwettern von Ende Juni sieht die Bevölkerung doch sehr klar, dass man an der Rhone etwas machen muss, dass man nicht mehr länger zuwarten darf.
3,6 Milliarden Franken soll das Projekt insgesamt kosten und es wird noch Jahrzehnte dauern, bis alle Hochwasserschutzmaßnahmen an der Rhone umgesetzt sind. Das bestätigt das Schweizerische Bundesamt für Umwelt und liefert Messdaten aus der Rhone aus den vergangenen Wochen. Der Hydrologe Philipp Giamatti.
So an der Rhone im Wallis beispielsweise haben wir an mehreren Stationen neue Höchstwerte gemessen. Das heißt, dort ist so viel Wasser gekommen, ein so großes Hochwasser, wie es seit Messbeginn noch nicht registriert wurde.
Der Grund ist laut Giamatti ein Zusammenspiel von besonders warmer Luft, die viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, über Wochen andauernder Niederschlag und besonders viel Schnee in den Hochalpen, der nun schmilzt. Und auch wenn es derzeit schon etwas länger trocken und heiß ist, ganz ausgestanden ist die Situation noch nicht.
Die Grundwasserstände sind relativ hoch und das ist momentan immer noch so. Da braucht es sicher ein, zwei Wochen konstant trockenes Wetter, bis sich die Lage dort wieder entspannt.
Der Schweizerische Versicherungsverband SVV hat sich mittlerweile einen groben Überblick darüber verschafft, wie hoch die Schäden sind.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Unwetterserie schweizweit Schäden von ca. 160 bis 200 Millionen Schweizer Franken verursacht hat.
Sagt Edi Held, der sich für die SVV mit Naturgefahren beschäftigt. Die Aufräumarbeiten werden die betroffenen Schweizerinnen und Schweizer noch lange beschäftigen. Man zeigt sich solidarisch. Mehr als 150 Freiwillige haben sich gemeldet, um einer betroffenen Gemeinde dieses Wochenende beim Aufräumen zu helfen. Und für Privatpersonen wurden Spenden gesammelt. Mehr als 10 Millionen Schweizer Franken sind zusammengekommen.
Und jetzt zur Presseschau, die Meinungsbeiträge aus den Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Sonja Helmke und präsentiert von Martina Sturmwende.
Dass ein fehlerhaftes Update einer IT-Sicherheitsfirma weltweit zu massiven Computerausfällen geführt hat, ist Thema in vielen Zeitungen. Das Chaos zeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn ein Großteil des digitalen Lebens in den Händen einiger weniger Anbieter liegt, betont die Leipziger Volkszeitung. Die Software von CrowdStrike ist weit verbreitet. Vergleichbare Cybersicherheitsanbieter lassen sich an einer Hand abzählen. Das Cloud-Geschäft wird derweil von einigen wenigen Playern dominiert, vor allem von Microsoft, Amazon und Google. Aus Sicht der Westdeutschen Zeitung aus Wuppertal wird die digitale Abhängigkeit immer größer, wohlgemerkt selbstbestimmt. Das hat die weltweite Computerpanne deutlich gezeigt. Weil die digitale Welt nicht greifbar, sondern eine virtuelle ist, ist sie auch von nur einem Knotenpunkt aus deutlich leichter angreifbar als die reale. Erlaubt sein muss die Frage, wie viel Digitalisierung des Lebens der Mensch zulassen kann. Für den Reutlinger Generalanzeiger stellt sich nun die Frage, wie die Politik mit den Computerausfällen umgeht. Braucht kritische Infrastruktur wie Flughäfen künftig zur Sicherheit Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemen, damit nicht alle gleichzeitig ausfallen? Gibt es einen analogen Plan B? Das alles muss untersucht und dann müssen auf nationaler und internationaler Ebene die richtigen Schlüsse aus dem Vorfall gezogen werden. Zur ersten Rede des US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Trump nach dem Attentat auf ihn schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Trump bleibt Trump. Er spricht weiterhin von der angeblich gestohlenen Wahl 2020, von Flüchtlingsströmen aus Geistesgestörten, die es auf die amerikanische Gesellschaft abgesehen hätten, und davon, dass nur mit ihm Amerika wieder groß werde. Das Attentat hat ihn unter seinen Anhängern zur gottgesandten Lichtgestalt gemacht. Die Frankfurter Rundschau fasst den Auftritt wie folgt zusammen: Trump ist und bleibt eine Lügenmaschine. Je heißer der Wahlkampf läuft, desto wichtiger werden Faktenchecks. Hier sind die Medienlandschaft und die politische Konkurrenz gefragt. Die Augsburger Allgemeine blickt auf die Demokraten und meint, ihnen helfe am Ende womöglich nur noch eins: Vizepräsidentin Harris eine Chance zu geben. Sie steht für Ideale, die Staatsanwältin, die Frau, die Schwarze. Größer könnte der Kontrast zu Trump nicht sein. Die Kraft des Augenblicks, den ihre Nominierung entfalten könnte, hätte die Power, aus der Notkandidatin eine Überzeugungskandidatin zu machen. Und der Tagesspiegel aus Berlin überlegt: Trump ist bei Wählerinnen nicht besonders beliebt. Die Inszenierung, die auf das männliche Amerika zielt, kann zum Bumerang werden, wenn Trump am Ende nicht gegen Biden, sondern gegen Harris antreten darf.
Danke, Martina Sturmwende, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Es folgt Fazit Kultur vom Tage, heute mit meiner Kollegin Vivian Perkovic. Ein Thema ist dann der Büchner-Preisträger, der neue Oswald Egger. Danke fürs Zuhören. Eine gute Nacht. Mein Name ist Jonas Rehse.